Freunde des englischen Fußballs, das Lotterleben ist vorbei. Die Premier League steht in den Startlöchern und wir tun das ebenso. Episode 26, Click and Rush and Fums. Ich bin Ed Uli Hebel.
Mein Name ist Ed Joachim Hebel.
Und jetzt schauen wir wirklich, wie versprochen, in dieser Woche auf das Sportliche. Wir wollen euch wieder ein bisschen heiß machen und uns auch. Es ist immer noch seltsam, fühlt sich immer noch komisch an, tatsächlich wieder Fußball zu haben, vor allen Dingen den englischen Fußball. Aber genau deshalb macht es ja Sinn, nach knapp 3 Monaten ja nochmal zu schauen, wie ist überhaupt der Stand der Dinge und auf was sollten wir denn achten, wenn die Premier League wieder losgeht. Bevor wir das aber tun, noch ein kleines Update der sogenannten Interna, das wir euch schulden. Wir hatten letzte Woche dazu aufgerufen, dass ihr uns über Patreon unterstützen könnt. Erstmal vorneweg, großes Dankeschön, das ist tatsächlich schon zahlreich passiert. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt kommt das Aber. Wir haben im Nachklapp mit FUMS nochmal darüber geredet und die haben ein bisschen Bauchschmerzen bei der Patreon-Unterstützungsgeschichte. Da wir jetzt einfach gar nicht die Zeit haben und vor allen Dingen unsere Perspektiven und unseren Fokus auf das Sportliche legen wollen und müssen, weil es bei uns in den kommenden Tagen und Wochen einfach auch wieder weitergeht, haben wir das Gespräch jetzt mal auf den Sommer verschoben, wie das da weitergeht und haben uns fürs Erste entschieden, Patreon sein zu lassen. Das bedeutet für diejenigen, die gespendet haben, wir werden sicherlich in den nächsten Tagen auf euch zukommen. Wir wollen das natürlich trotzdem entsprechend honorieren, dass ihr an uns gedacht habt und uns eben das, was wir euch letzte Woche dargelegt haben, trotzdem habt teilwerden lassen. Wie gesagt, wir werden das aber trotzdem fürs Erste ruhen lassen. Das ist, glaube ich, die richtige Entscheidung, damit dann einfach alle in dem Fall ein besseres Gefühl haben.
Und dann schauen wir uns nochmal weiter.
Genau. Soll aber für den Podcast erstmal gar nichts bedeuten. Wir machen ganz normal weiter und das machen wir heute, indem wir uns die Tabelle anschauen. Der eine oder andere wird es ja vielleicht schon vergessen haben und versuchen abzuleiten, was denn die jeweiligen Dinge einfach bedeuten für uns. Also sprich Tabellenplatz, der Kampf um die europäischen Plätze, das Mittelfeld, das man, glaube ich, mal relativ schnell abhandeln kann und der Abstiegskampf. Was mag vielleicht sogar die Unterbrechung für das eine oder andere Team gebracht haben? Wo mögen eventuelle Schwierigkeiten liegen? Und vor allen Dingen wollen wir gemeinsam wieder eben so ein bisschen reinkommen, auch in die sportlichen Themen. Bevor wir das machen, müssen wir, glaube ich, noch einmal, oder das werden wir noch öfter tun müssen, aber bevor wir das jetzt hier heute tun müssen, müssen wir einmal über eine Geschichte reden, die natürlich wieder vorneweg steht. Die letzte Testungsrunde hat ergeben in England keine positiven Fälle, also alles negativ im Moment, was die Corona-Tests oder Testungen, muss man ja immer irgendwie im Fachterminus sagen, betrifft. Gehen wir mal davon aus, das gilt ja für alle Spieler und Betreuer, dass das auch stimmt. Auch da gilt ja immer eine Unschuldsvermutung. Ich mag es ehrlich gesagt immer nicht glauben, dass überhaupt gar kein positiver Test dabei ist und dass man auch nirgends irgendwie etwas liest von Grippen, Magen-Darm-Erkrankungen, weil die vermutlich dann auch für die Außenwelt zu nah an einer möglichen Corona-Infizierung dran sind. Ich habe immer das Gefühl, eine Muskelverletzung ist durchaus auch im Bereich des Möglichen, dass da eine Corona-Infizierung dabei ist. Da habe ich schon das Gefühl, dass die Fußballautoritäten, jetzt will ich keinerlei Verschwörungsbehauptungen aufbauen, aber ich habe schon das Gefühl, dass die, sagen wir mal, nichts dagegen haben, wenn gewisse Dinge nicht an die Außenwelt kommen, um einfach dieses Schmetterlingsding Widerstand nicht zu gefährden.
Ja, natürlich, vor allem zum Beispiel letzte Woche war es ja bei den Spurs, glaube ich, die hatten einen positiven Fall, was ich gelesen habe, da wurde dann aber nicht darüber berichtet, wer es war. Ich glaube, das geht ja in die gleiche Richtung, damit dieser Spieler dann einfach seine Ruhe hat und der nicht angesprochen wird auf der Straße oder sonst irgendwo oder in Interviews, was war da los, wieso, weshalb, warum, wie sieht es jetzt aktuell aus und so weiter. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum man einfach da so manches hinter verschlossenen Schranktüren behält, in der Hoffnung, dass da keiner dann den Schlüssel findet und dann irgendwie weiter nachfragt, glaube ich. Das ist, glaube ich, so der Sinn der Geschichte.
Also lange Rede, kurzer Sinn, dem Neustart steht nichts im Wege. Das ist, glaube ich, damit klar. Wir müssen natürlich auch da nochmal klären. In Deutschland gab es ja durchaus vermehrt Proteste gegen Geisterspiele, glaube ich, kann man schon so sagen. Vor allen Dingen natürlich aus der organisierten Fanszene heraus. Diesbezüglich ist es in England recht ruhig.
Also was ich gelesen habe, ja, war es ruhig. Es gibt natürlich, also ich glaube, kein Fan wird begeistert sein, dass sie nicht ins Stadion dürfen. Das natürlich würden die ganz gerne, natürlich würden wir gerne, natürlich würde jeder gerne. Aber was ich so gelesen habe in England, ist eigentlich so ein bisschen die Angst größer, glaube ich, dass man sich dort infizieren könnte. Wahrscheinlich auch, weil die Fallzahlen in England einfach andere sind und einfach der Befall der Bevölkerung, ein hartes Wort, ich weiß, einfach größer ist. Dementsprechend ist dort einfach, glaube ich, so ein bisschen auch, sind die Augen ein bisschen größer und man weiß ganz genau, was man da anstellen könnte, wenn man ins Stadion geht und wenn vielleicht der Nebenmann es hat, man sich dann selber ansteckt. Ich glaube, die Gefahr ist einfach zu groß, dass man da sagen könnte, ach komm, dann schauen wir wieder Fußball. Ich glaube, dass dort einfach die Angst schon ein bisschen größer ist, weil man eben gemerkt hat, was da mit dem Land los war, eine Zeit lang.
Ja, ich glaube auch, das Bewusstsein ist deutlich höher, logischerweise von einem Land, das eben, wie du gesagt hast, weitaus härter getroffen war aufgrund der politischen Fehlentscheidungen, die da getroffen worden sind. Ich glaube, so weit kann man tatsächlich gehen, ohne jetzt irgendwie sich da einen Expertenstatus anzumaßen. Und ich glaube aber, das hängt grundsätzlich auch damit zusammen, dass die Fankultur auch eine andere ist. Also erstens, auch das haben wir immer wieder gesagt, ist es ein gewisses Verständnis für Kommerzialisierung da, sprich die Fans wissen gut, bevor der Fußball ganz auseinanderbricht, gucken wir es uns zu Hause an. Zweitens ist die Ultraszene, die ja auch hier in Deutschland unheimlich viel auch für Sozialleben tut, was ja ganz oft immer einfach so vergessen wird, dass die sich für sehr, sehr viele Randgruppen und so weiter einsetzen und entsprechend einfach organisiert. Da sind es in England auch nicht so sehr der Fall. Natürlich gibt es das immer vereinzelt, aber nicht im Großen und Ganzen, sondern ich glaube, das sind schon eher so Einzelparteien wie Familien und so. Und das Dritte, was man auch nicht vergessen darf, und das ist in England auch ein größerer Deal, als das in Deutschland der Fall war oder wäre, die Rechteinhaber haben sich zumindest zu großen Teilen bereit erklärt, Spiele im Free-TV zur Verfügung zu stellen. Wer mal in England war und Free-TV einschaltet, der weiß, dass es absoluter Bullshit ist, was du da täglich zu sehen hast. Und das ist tatsächlich was ganz Neues, weil die Engländer sind es ausschließlich gewohnt, im Pay-TV zu gucken. Und die haben auch überhaupt kein Problem mit 2 bis 3 Abonnements. Grüße von denen da oben. Und entsprechend gehe ich auch davon aus, dass das wohlwollend entgegengenommen wird und dass die Familien dann auch eben untereinander bleiben und sich Fußball dann halt wirklich im TV als Familienhappening anschauen und all diese Dinge. Das ist dann, glaube ich, schon alles in allem ganz clever gelöst und eben so, dass es jetzt losgeht. Ich glaube, auch zu der Überzeugung kann man inzwischen kommen. Irgendwann muss es ja halt auch weitergehen und wenn das dann unter den Normen passiert, die man ziemlich sicher zu 100% von Deutschland übernommen hat und vielleicht sogar noch optimieren will, dann ist das auch okay, glaube ich.
Ja, das liest man ja wirklich jetzt wöchentlich. Erst mit den 5 Wechseln, dann auch mit den Abstandsregelungen, dann mit den Reiseregelungen und so weiter. Da liest man ja wirklich jetzt jede Woche irgendwie, dass von Deutschland abgekupfert wird, was schon witzig ist. Alles wird in England so ein bisschen immer als dann der eigene Kuh verkauft, so ein bisschen. Ja, okay, jetzt ist es raus. 5 Auswechslungen, Ausrufezeichen. Okay, also eigentlich könnte man, glaube ich, einfach 3 Wochen warten und am Ende schreiben, wir kopieren das deutsche System. Aber ich glaube, dass man da dem Deutschen einfach vertraut. Der macht das solche organisatorischen Dinge perfekt und denkt an alles. Und ich glaube, dass sie gut daran tun, das einfach zu kopieren. Vielleicht noch mit ein bisschen mehr Stringenz als die Deutschen, wo ja jetzt mein Wochenende, ihr habt es mich sicherlich mitbekommen, Christian Streich einfach die halbe Mannschaft, den halben Trainerstab umarmt. Dann natürlich die Jadon Sancho-Geschichte. Das muss natürlich sowas, weiß nicht, ob man es ausmerzen kann. Vielleicht sollte man dort im Vorfeld schon mal ein bisschen mehr die Finger in die Wunde legen und sagen, Leute, ein bisschen aufpassen. Das können wir sich erlauben. Wir sind die große Premier League. Und dann glaube ich, kann es auch losgehen. Also ansonsten, die hatten jetzt wirklich genug Zeit, alles vorzubereiten, hatten genug Zeit von Deutschland zu lernen, werden mit Sicherheit im Hintergrund auch Gespräche geführt haben. Wie habt ihr das so gemacht? Und dann kann es ja auch losgehen. Also ich bin heiß.
Meine Funks-Zitat-Kachel von letzter Woche ist auch schlecht gealtert. Jadon Sancho als Vorbild. Und ich glaube, keine Stunde später kommt dann das Bild von ihm beim Friseur. Und
naja. Ja, aber also auch natürlich, absolut, das ist natürlich ein Fehler. Ich finde 2 Dinge witzig. Erstens, es waren mehrere Dortmund-Spieler beim Friseur. Man hört aber nur von Jadon Sancho, kurioserweise. Ja, das ist mal Punkt 1. Punkt 2, das Vergehen von Christian Streich ist dasselbe. Also er verstößt auch gegen die Corona-Regeln, gegen die Abstandsregeln. Jetzt kann man sagen, ja, okay, er hat aber nur in Anführungszeichen Leute aus dem eigenen Team umarmt und nicht irgendwie Leute von außen einfliegen lassen. Aber erstmal ist die Regel dieselbe. Und von Christian Streich hört man gar nichts. Und da sagt man immer, der arme Christian, der nette Christian Streich, der darf das ja und der meint es sicherlich nicht böse. Und bei Jadon Sancho heißt es dann wieder, naja, aber der Junge, der ist ja, aber der kann ja nicht. Und dann fallen Begriffe wie Lamborghini und bla bla bla. Das geht mir einfach zu weit und ist für mich schon wieder Vorverurteilung, die ich einfach nicht lustig finde, ehrlich gesagt. Und entweder es werden alle bestraft, weil sie die Regeln unterbrechen oder weil sie die Regeln eben nicht einhalten, oder gar keiner.
Ja, es war nur ein kleiner Exkurs tatsächlich nochmal. Genau. Und ich entscheide mich jetzt einfach mal schnell was zu machen, was wir normalerweise nicht tun. Wir schieben das Thema des Tages hierher, weil das Einzige ist, das noch ein bisschen außen vor ist, bevor wir dann wirklich in die Tabellen
gehen. Hast du das mit denen da oben abgesprochen?
Das mache ich einfach, weil Attila Hildmann mir das zugerufen hat.
Mäh.
Ich muss ja wachsam bleiben.
Mäh.
Ganz logisch, und gerade du warst ja auch schon des Öfteren jetzt zu hören mit deiner Einschätzung zu diesem Transfer, der aus deutscher Sicht besonders spannend ist und irgendwie doch ein wenig überraschend daherkam. Kurz nach unserer Aufnahme letzte Woche, glaube ich, ist es bekannt geworden, dass sich Timo Werner mit Chelsea geeinigt haben soll und den Wechsel in Kürze vollziehen wird zum FC Chelsea. Wir haben ja schon geunkt, dass er ganz gerne wohl nach London gehen würde. Jetzt ist es Chelsea geworden und nicht eben, wie wir ja auch oft hier diskutiert haben, Liverpool. Lass uns das noch da rein mal aufdrösen und machen wir erstmal die ganz plakative Variante, richtig ja oder nein?
Absolut. Absolut. Also ich hab das schon auch bei Sky eben eingeschätzt auf Sendung. Ich finde, dass Liverpool nicht mehr gepasst hätte. Liverpool ist nicht mehr das klassische Konterteam, das sie mal waren. Nicht, weil sie es nicht mehr wollen, sondern weil natürlich der Gegner auch ein bisschen tiefer steht und einfach Liverpool kommen lässt, weil man einfach merkt, dass sie da einfach eher Schwierigkeiten haben, als wenn sie ins Laufen kommen. Dementsprechend ist es absolut richtig, das so einzuschätzen, dass er dort, glaube ich, einfach nicht so reinpassen würde, weil er oft öfter sich in der statischen Situation wiederfinden würde. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Fernando Torres, als der damals zu Chelsea ging, deswegen auch dieser Vergleich, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass Werner beim alten FC Chelsea nicht angekommen wäre, das hätte nicht funktioniert, weil dort einfach das Spiel oft schon gestanden ist. Mourinho war eher jemand, der ein bisschen auf Sicherheit geachtet hat, eben in der Rückwärtsbewegung, genauso aber auch in der Vorwärtsbewegung. Und zum Beispiel so ein Spieler wie Fernando Torres ist ähnlich wie Timo Werner jemand, der Wiese eben braucht, den Ball hinter die Abwehr spielen, vielleicht noch 20 Meter bis zum Tor oder mehr, 30 Meter bis zum Tor, er läuft und hat den Ball. Das war aber nicht möglich, weil eben das Spiel dann so statisch war. Bei Chelsea ist es genau umgekehrt in der aktuellen Situation. Lampard ist jemand, der sehr viel auf Umschaltbewegungen steht. Er hat mit die besten Werte, was es betrifft, Pässe des Gegners zuzulassen, um dann drauf zu gehen, also die wenigsten Pässe zuzulassen, um dann drauf zu gehen. Genauso auch die wenigsten Pässe zu spielen, um dann zu einer Abschlusschance zu kommen. Deutet alles darauf hin, da ist jemand, der dynamisch spielen lassen will, der Umschaltfußball bevorzugt. Und wer passt da besser rein als Timo Werner?
Ja, zumal es dir halt taktisch wirklich einige Dimensionen öffnet. Also das von dir jetzt dargelegte Spiel klingt ja alles im Grunde nach der Grundformierung 4-Raute-2. Also du würdest quasi das, was er bislang nicht gemacht hat, ich vermute einfach mal aufgrund der fehlenden Personallage, mit einer Doppelspitze zu spielen. Im Moment ist ja eigentlich einer vorne drin. Und du hast jetzt aber plötzlich sogar zwei Spielertypen im Sturm, die unterschiedlich sind, die sich aber unheimlich gut ergänzen. Mit Abraham, von dem ich mal ausgehe, dass der in den Plänen einfach gesetzt sein muss. Der war einfach zu gut in der Saison. Und der natürlich einfach diese besagten Räume für Werner öffnen kann, dass der eben die Tiefe attackieren kann. Es passt für mich irgendwie unheimlich gut. Also ärgert mich fast, dass ich da im Vorfeld nicht draufgekommen bin. Dann hättest du, also ich spinne jetzt einfach mal rum,
Bist du ja... Also du warst der Erste, der eigentlich gesagt hat, 4-4-2 spielen die dann mit Werner.
Ja, okay, klar. Ja, das schon. Aber ich meine jetzt so grundsätzlich, dass ich Werner nicht auf der Chelsea-Rechnung hatte vorher. Sondern wir haben ja über Liverpool diskutiert, wir haben über Möglichkeiten diskutiert, dass sie vielleicht Tottenham noch reingrätscht und so und eventuell Arsenal und so. Aber dass wir Chelsea gar nicht drauf hatten, ärgert mich im Nachhinein ein bisschen, weil es einfach unheimlich gut passt. Du hast ja, wenn du jetzt mal die Offensive anguckst, da werden ja nicht alle bleiben, aber du hast einen unheimlich reichen Pool an ganz vielen verschiedenen Spielern. Und ich erkläre gleich, wie ich das aufstellen würde, aber du hättest, stand jetzt im Sturm, Abraham und Werner als gesetzt für mich. du könntest natürlich auch mit Werner irgendwie für eine verkappte Linksaußenposition nachdenken, ja, wie bei Leipzig, so kann man ja alles
machen. Kannst du nur mit einem spielen, der andere ist auf der Bank, kommt dann, wenn du eine andere Variante brauchst.
Ja,
du
hast genau. Ja,
viel Variabilität. Ich glaube, zwei solche unterschiedlichen Stürmertypen zu haben, ist doch als Trainer perfekt.
Ja, genau, aber du hättest noch Batshuayi und Giroud, genau. Wahrscheinlich wird einer oder vielleicht sogar zwei davon gehen. Du hättest Kombinationsspieler wie zum Beispiel Willian vorne drin, der ja auch im weitesten Sinne über die offensive Außenbahn dann eben kommen würde. Muss man jetzt mal gucken, was da eben passiert. Du hast dann noch solche dynamischen Typen wie Pulisic, der noch nicht, glaube ich, alles gezeigt haben von dem, was wir sehen. Du hast diese 8er-10er Umschalthybriden wie Mason Mount, was auch immer der dann am Ende sein wird. Du hast die Strategen, du hast die Abräumer, also Strategen mit Kovacic, du hast die Abräumer mit Kanté, mit Billy Gilmore, hochspannender Spieler, der auch noch so in so einen Hybriden zählt. Ich würde bei Jorginho, glaube ich, immer noch nicht, dass das passt, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Glaube ich auch nicht.
Ja. Aber alles in allem hast du eine unheimlich spannende Anzahl an Spielern. Und wenn du, und das vergisst man dann immer, und das wurde auch überall vergessen. Dieser Ziyech-Transfer macht ja in dem Fall noch viel mehr gut, weil würdest du in der Raute Ziyech auf der 10er-Position spielen lassen, dann hast du ja den, der die Bälle für Werner spielt. Du hast den perfekten Kreativspieler dafür, der sicherlich nicht das Tempo hat, das du brauchst, aber der eben genau das Auge für die Tempospieler hat. Und du hättest für den zweiten Ball beispielsweise dann einen Tammy Abraham. Auf der 8er-Position könntest du spielen. Also ich bin immer noch der Meinung, wir haben da mehrfach drüber diskutiert, dass Kanté auf die 6 gehört, aber ich glaube, dass Lampard es anders sieht. Da hättest du Kanté, Kovacic auf den 8er-Positionen und würdest, auch da gehe ich jetzt einfach mal vom aktuellen Stand aus, mit Jorginho auf der 6 planen. Mir wäre es lieber, Gilmore macht größere Schritte noch, geht dann auf die 8 und du nimmst Kanté auf die 6 zurück und dann hast du ein Team, also mein lieber Schwan, das ist eben im Altersschnitt, so wie es ist, hochspannend. Es ist so von den Bewegungen her, alleine immer in der Offensive hochspannend. Du hast ja dann noch Außenverteidiger, also links muss was passieren, sind wir uns einig, rechts, wie es James ist, besetzt. Also ganz ehrlich, ja. Wenn du jetzt noch Jadon Sancho bekommen würdest,
oder Carrara zum Beispiel heißt es
ja
auch schon.
Ja, und
ja, absolut. Also ich habe auch gestern zum Beispiel gesagt, wenn du mit Ziyech zum Beispiel über rechts kommst und mit Pulisic über links zum Beispiel, hättest du ja auch so zwei fast Zehner-Hybriden, die ja auch dann quasi Schnittstellenpässe spielen können. Auch das ist eine Möglichkeit, wo dass du eben sagst, es ist zwar ein bisschen defensiver, weil natürlich Ziyech nicht so dieses Tempo hat, nach außen zu gehen und die großen Läufe zu machen, aber die Technik hat er allemal. Und wenn du dann sagst, zum Beispiel eben ein Reece James hinterläuft ihn ständig, dann hast du da eigentlich wirklich ein ganz gutes Offensivbollwerk. Ich habe das hast du ja wirklich gesagt, eben mit Timo Werner, auf die wäre ich am Anfang nicht gekommen, dass man eben 4-4-2 spielen könnte, aber das macht natürlich total Sinn, dass man eben zwei hat. Einer wie Tammy Abraham, der die Flanken abnimmt, was so ein Reece James ja momentan wirklich hervorragend gut macht, der auch natürlich bei den Ecken präsent ist. Da kannst du natürlich Timo Werner überhaupt nicht gebrauchen. Und so knackst du auch keine Abwehr in der Premier League natürlich alleine, nur damit jemanden hinter die Linie laufen zu lassen. Das ist natürlich auch leicht ausrechenbar. Aber die Ellbogen, die kriegt Abraham ab und die Räume kriegt Timo Werner ab, wenn man es ganz, ganz plakativ sagt. Und dann kann es wirklich wunderbar werden, wenn Werner dann auch zum Beispiel eben, wenn man eben sagt, man hat dann eben einen Sieg, der nicht so schnell ist auf einer Seite und Werner lässt sich ab und zu mal fallen, ist dann so ein verkappter Außen, der dann auch nochmal mitgehen kann. Warum nicht? Also ich glaube, dass das schon Sinn macht. Und für Timo Werner macht es sicherlich auch Sinn. Er hat das ja mal in einem Interview bei Sky auch gesagt, dass es eben für ihn zwei Konstrukte gibt. Entweder geht zu einem Top-Club, wo er wirklich sagt, wow, da wollte ich immer hin. Oder er sagt eben, und das hat ihn auch interessiert, da hat er schon so ein bisschen eher so ein bisschen gefunkelt in den Augen, zu einem Team, das nicht so gut war, wo er das Gefühl hat, er kann was mit aufbauen. Ja, und das ist natürlich der FC Chelsea momentan perfekt. Also Lampard und Peter Cech sollen persönlich mit ihm gesprochen haben, sollen persönlich zu ihm geflogen sein, mit ihm gesprochen haben, sollen ihn überzeugt haben, dass sie genau ihn wollen. Also besser geht's doch gar nicht. Und wenn man dann auch noch überlegt, ja, dass man Leihgebühr und die Verkaufsgebühr von Morata sogar noch insgesamt 1,5 Millionen, glaube ich, oder was es war, einen Gewinn gemacht hat mit dem Werner-Deal, wenn man die verrechnet miteinander, ja, dann ist das ein absoluter Sure-Shot. Also da gibt's ja überhaupt nichts, wo man irgendwie kritisieren kann. Ich finde, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. London passt. Ich glaube, dass er auch England möchte. Er hat das irgendwie gesagt, das gefällt ihm ganz gut. Ich glaube, das ist auch ein intelligenter Typ, der irgendwo schon so einen Plan für sich selbst hat, der nicht nur Fußball heißt und dementsprechend, glaube ich, auch ein anderes Land, eine andere Kultur ganz spannend findet. Ich glaube, das, und dann kommt natürlich noch dazu, dass Lampard und Cech, das, was ich gesagt habe, die sind auf ihn zugekommen und haben zu ihm gesagt, wir wollen dich, du bist unsere Nummer 1, genau dich wollen wir, wir stellen uns das so und so vor. Was macht der FC Bayern, der ja auch Kronkurs war, wo er auch ganz gerne hingegangen wäre, die diskutieren ein Jahr lang, ob er überhaupt der Richtige ist. Und das ist natürlich dann für einen Spieler auch etwas, wo man sagt, Wertschätzung, glaube ich, ist für Timo Werner etwas, was der ganz, also ich mag jeder Spieler, aber ich glaube, bei Timo Werner steht das nicht hinten an und deswegen, ich glaube, dass das so dann den Ausschlag gegeben hat insgesamt.
Ja, Antonio Rüdiger soll auch nochmal mit dazu gesprochen haben, was auch Gott sei Dank, also
kennen Sie ja Stuttgart?
Finde ich auch durchaus sinnvoll. Und das zeigt dann auch, dass wir diese Transfergerüchte um Rüdiger, glaube ich, ad acta legen können, weil ansonsten hätten die den da nicht ins Rennen geschickt. Und ja, also ehrlicherweise, es passt so jetzt in der Theorie, das muss man immer noch mal sehen, wie er klarkommt mit England und mit der Hauptstadt eben, das soll er ja wohl eben auch durchaus für sich das gewollt haben, in London eben zu leben. Und also ich habe erstmal ehrlich gesagt keinerlei Vorbehalte gegen die ganze Geschichte, sondern ich finde es in der Altersstruktur des Chelsea-Kaders hochspannend, was da läuft. Es wird sicher so sein, dass Lampard dann auch versucht, in der kommenden Saison noch mehr Minuten an die Jungen zu geben und eben auch ältere Altlasten, um es jetzt mal wirklich ganz böse zu sagen, loszuwerden, auch was das Gehalt betrifft, um vielleicht auch nochmal Platz zu schaffen für Zugänge hier und da. Es ist, glaube ich, ein ganz interessanter
Mix. Vielleicht will auch einer gehen, was man hört, Kanté, ja, würde ganz gerne Real Madrid nochmal machen.
Ja, das wäre dann wiederum, finde ich, ziemlich bitter, wenn du jetzt quasi so zwei richtige Transfers erstmal hast, die ja, ich erstmal als richtig bewerten würde. Also auch bei Sierich habe ich schon auch noch größere Fragezeichen, haben wir ja mal schon besprochen, was die Passform in der Premier League betrifft, aber sag mal, rein theoretisch, also in einem FIFA 20 Vakuum betrachtet, ist das jetzt ziemlich gut. Und wenn du dann natürlich Kanté abgibst, noch dazu, wo sich Kovacic jetzt so ordentlich entwickelt, das fände ich schade, um ehrlich zu sein, insbesondere auch für die Premier League, aber alles in allem, also würde ich fast gerne Glückwünsche an Timo Werner aussprechen zu diesem Wechsel, der sicherlich auch dafür sorgt, dass, also der wird ja in Deutschland irgendwie immer, ich habe das Gefühl, entweder total überhyped aufgrund der Zahlen, die ich einfach nicht für bare Münze nehme, und auf der anderen Seite fast schon wieder unterschätzt, also einfach seine erzielten Tore, die ja, also da muss man schon sagen, die Saison, die er spielt, ist ja krank. Also ich glaube, es sind sogar mehr. Ich müsste es wissen, ich habe die am Freitag wieder in der Bundesliga, aber
wenn es Lewandowski nicht gäbe, worüber würden wir reden? Ja,
also der beste deutsche Stürmer seit Stefan Kießling, was die Torausbeute in der Bundesliga betrifft.
Und das will was heißen.
Und der ist noch nicht mal fertig. Und generell, also jetzt mal unabhängig, ja, lass uns das vielleicht noch schnell
gleich. 25 Bundesliga-Tore, 4 Champions League, 2 DFB-Pokal.
In Einsätzen 41.
41 ja, Einsätze, mal. 31 Tore.
Also das ist schon ziemlich stark und wie gesagt, er kommt mir, also er hat die Schwächen und die würden in diesem System größtenteils kaschiert werden. Ich habe immer noch nicht so viel Liebe für ihn im Kombinationsspiel stecken. Da hat er immer noch seine Fehlerchen, da ist er nicht immer voll konzentriert. Mit dem Ball am Fuß, bei einem Ballbesitzteam zum Beispiel, das siehst du eben auch in diesen Phasen, in denen Leipzig versucht, mehr zu agieren. Da ist er einfach nicht, wie auch immer, in der Lage, sich sozusagen zu artikulieren entsprechend, so wie ich das gerne hätte. Aber das wäre ja in der Lampard-Idee fast kaschiert. Entsprechend denke ich, es passt. Also ich im Moment passt es einfach. Und nochmal, ich glaube auch, Chelsea ist ja noch gar nicht fertig. Kann jetzt sein, dass sie noch einmal All-In gehen für Havertz oder Sancho. Kann auch sein, dass sie einfach nur noch dazu addieren, um den Kader aufzufüllen. Alles in allem, glaube ich, für Timo Werner ein guter Move. Und das würde ich gerne abschließend noch besprechen. Wir haben beide ja dazu getwittert, wie auch immer. Und dann haben wir beide, glaube ich, auch mehrere Zuschriften bekommen, dass das ja kein Upgrade sei für Werner. Und da, also ich weiß nicht, diese Leute haben offenbar hier nie reingehört und auch nie irgendwie Premier League gesehen. Das finde ich halt schon, dass es ein Upgrade
ist. Ja, also absolut. Ich meine, bei allem Respekt, ich glaube, die Stadt London hat ein bisschen mehr zu bieten als Stadt Leipzig. Leipzig ist eine sehr schöne Stadt, absolut, aber London ist einfach eine Weltstadt. Ich glaube, die Premier League ist einfach nochmal was dich auf ein ganz anderes Level hieft. Was man so hört, soll er auch zum Thema Nationalmannschaft da auch so ein bisschen mitgedacht haben, dass er eben sich so ein bisschen emanzipiert und eben sagt, hey, ich bin derjenige, der im Ausland spielt. Das soll auch wohl ein Thema gewesen sein. Also wenn man das alles so zusammenrechnet, ich glaube, dass finanziell, er soll irgendwie 9,5 Millionen verdienen oder sowas im Jahr. Also das sind alles Upgrades, wo du sagst, hey, wieso denn nicht? Also Chelsea ist mit Sicherheit ein Club, wenn man mal so zurückrechnet, wie alt ist Timo Werner? Er ist 24, wenn man so ein bisschen zurückrechnet, als der so 12, 13, 14 war, ist Chelsea gerade aufgekommen. Also der hat mit Sicherheit noch so, so ein bisschen Erinnerungen an seine Kindheit mit Chelsea. Also der wird mit Sicherheit diesem Verein ganz, also wird positive Erinnerungen haben in seiner Kindheit. Das spielt ja immer eine Rolle. Das merkt man schon immer bei den Vereinswahlen der Spieler, wenn die dann, wie alt die sind, wann, wo, wie die groß geworden sind, was da damals war. Das kommt mit Sicherheit dazu.
Oder?
Dann ist er jemand, der eben, also du hast mit Lampard und Cech zwei, die dich unbedingt wollen, die auf dich zukommen und sagen, hey, das sind Legenden seiner Kindheit dann am Ende, die auf ihn zukommen und sagen, hey, wir wollen dich unbedingt. Ich glaube, das hast du bei anderen Vereinen so nicht. Ich glaube, dass Real Madrid sich eben nicht die Mühe macht, eben zu sagen, hey, jetzt wir wollen dich unbedingt, sondern die sagen halt, ja, hier ist ein Angebot, dann sind eben halt fünf andere. Ich glaube, dass da Chelsea schon noch ein bisschen persönlicher arbeitet, gerade eben bei Lampard und Cech eben was zu beweisen haben und einfach auch Frischlinge sind und ich glaube, da schon wissen, was sie tun. Gerade Frank Lampard ist dafür echt bekannt, dass er eben Spieler dann persönlich anspricht. Und ja, ich glaube, dass das insgesamt so Sinn macht. Du verdienst mehr Geld, du bist in einer wunderschönen Stadt, du bist in der Premier League, wo alle Augen auf dich sind. Das passt spielerisch zu dir. Du sagst eben, ich gehe nicht zu einem Top-Club, wo ich vielleicht auf der Bank sitze, wie bei Liverpool, ja. Sondern du bist derjenige, über den Chelsea sagt, wir wollen mit dir aufbauen und du verdienst einen Haufen Geld. Also ich finde, da gibt es jetzt eigentlich überhaupt keinen Punkt. Ich wüsste jetzt kein Team, wo ich sagen würde, sollte er lieber hin. Manchester United war zum Beispiel auch mal in der Verlosung. Da habe ich aber mehr Fragezeichen als bei Chelsea, ja, ehrlich gesagt.
Da würde ich die Finger davon lassen,
auch weil das Management jetzt nicht so gut ist. Also insofern, wo willst du hin? Wenn du sagst, ich will England, das soll er ja wohl gesagt haben. Ja, also warum denn dann nicht? Also dann finde ich, passt Chelsea eigentlich am besten. Arsenal, große Fragezeichen. Tottenham, große Fragezeichen. Ich glaube auch, dass er nicht so der Mourinho-Typ wäre. Also warum nicht? Ich glaube, gerade mit Frank Lampard, das kann echt funktionieren, ihm zu sagen, hey, ich glaube, dieser junge Trainer, der wird einfach da angefixt worden sein von diesem Plan.
Ja, und also nochmal, das wisst ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit hier, die ihr zuhört, das Chelsea von heute ist nicht mehr das Chelsea von damals. Es ist ein anderes Chelsea und die Vergleiche zu Shevchenko und Torres, das sind ganz andere Stürmer und Spielertypen, die zu dem Zeitpunkt einfach auch gar nicht systematisch gepasst haben. Das ist jetzt ganz anders. Das ist im Grunde genommen, du hast das System, die Idee, sagen wir mal, also Systemfetischismus will ich gar nicht betreiben, aber du hast die prinzipielle Idee und suchst den Spieler dazu. Ist ja viel, viel anders, als es damals noch lief. Du hast damals den Spieler gehabt und hast gesagt, den pressen wir jetzt da irgendwie rein. So läuft es nicht mehr, so ist es einfach nicht mehr. Und deshalb, ich glaube, das aktuelle Chelsea ist auch nicht mehr, was jetzt so die grundsätzliche Philosophie betrifft, das alte, wirklich im wahrsten Sinne auch altersschnittshohe Team, sondern das ist jünger geworden. Sie haben verstanden, dass sie die Junioren einbinden müssen. Sie haben verstanden, dass der Fußball, den sie jahrelang irgendwie, der langweilig war, der irgendwie einfältig war, dass sie den umbauen müssen, eben mit Umschaltmomenten agieren, um eben vielleicht auch die dann immer noch qualitativ vorherrschenden Schwächen im Vergleich zu Liverpool, zu City, zumindest den Abstand zu verkürzen, damit da ist einfach das eine gewaltige Menge passiert und alleine deshalb halte ich den Move, also selbst wenn man Leipzig jetzt irgendwie überbewerten wollte oder würde, dann ist es zumindest kein Abstieg, was ich oft gelesen habe von irgendwelchen Leuten, die ziemlich sicher überhaupt keinen Plan haben von dieser Liga, in der da wechselt, deswegen aber ihr wisst das ja selbstverständlich und grüße da auch nochmal an Attila Hildmann. Ich wäre sehr gespannt, was er darüber denkt, dass Roman Abramowitsch jüdischen Glaubens jetzt Timo Werner verpflichtet. Würde ich mal sehr gerne wissen, was der Attila Hildmann dazu sagt.
Ich würde ganz gerne wissen, ob überhaupt irgendjemand Attila Hildmann vor diesem ganzen Mist gekannt hat und ob ihr überhaupt wisst, wer das ist. Das würde mich auch interessieren.
Naja, jedenfalls haben wir noch eine gute halbe Stunde Zeit für das, was wir eigentlich machen wollten und wollen. Und das machen wir natürlich auch. Wir gucken uns die Tabelle an und gehen davon aus, dass Liverpool Meister wird. Und das ist jetzt ja ziemlich sicher. Deswegen will ich es auch noch einmal ganz kurz abhandeln. Feiern wird ohne Feier.
Ja, was man so hört. Ja. Ich glaube, dieses lustige Bild, was wir gerade gesehen haben, in Österreich, als die bei RB Salzburg 1,50 Meter Abstand nehmen mussten bei Feierlichkeiten, ist auch ein bisschen witzig, aber ja, die Regeln sind so. Ich finde, es hat eine Vorbildwirkung und genauso muss es sein. Bei Liverpool, klar, natürlich ist es irgendwie bitter und natürlich hat es irgendwie einen Beigeschmack. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du, vielleicht kannst du sogar so rangehen, dass du sagst, nicht mal diese Krise konnte uns stoppen. Und noch, das macht es noch größer, dass wir eben es trotzdem geschafft haben, vielleicht kannst du es dir so verkaufen. Ich meine, die Premier League Meister wurden sie noch nie. Ich glaube, letztes Mal 1990, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube, dass die Mannschaft, dass dieser ganze Club, dieser ganze Verein so danach giert, dass denen am Ende wurscht ist. Und ich glaube, wenn die Kameras aus sind, dann wird es denen auch wurscht sein. Wahrscheinlich, wie es abläuft, die Feierlichkeiten hinter verschlossenen Türen, die werden mit Sicherheit da keinen reinlassen. Und dann werden die trotzdem wahrscheinlich eine Sause schmeißen. Bin ich mir sicher, die so Diskussionen wie ist der Titel was wert oder nicht, bla bla bla, das ist totaler Quatsch. Also wenn man sich mal anschaut, ich glaube, wie viele Punkte haben sie Vorsprung? 25 oder was sind's?
Das sag ich glaube ich gar nicht mehr.
25, oder?
Doch, 60, 25.
Ja. Also das ist ja, also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und zwar vor Manchester City, ja, wo alle gesagt haben, das ist die Übermannschaft und die beiden werden wieder weglaufen. Das ist phänomenal, was die spielen, was die gespielt haben. Und die werden Meister und zwar sowas von. Ja. Und das ist auch sowas von verdient. Also daran irgendwie zu sagen, ja, was ist der Titel denn überhaupt wert? Ich glaube, allein die Frage ist total despektierlich, weil selbst wenn du jetzt ihnen den Titel geben würdest und sagen würdest, komm, nehmt doch einfach, dann ist es trotzdem noch eine absolute Weltklasse-Saison. Und angeblich gibt es ja auch schon Bilder, wo in dem Pokal schon Liverpool eingraviert worden ist. Ob das dann aber bestätigt ist oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn es so wäre, derjenige, der da graviert hätte, ich glaube, dass der um seinen Job nicht fürchten muss.
Nee, ich glaube auch, der Titel bleibt der Titel, der ist auch genügend wert. Das ist schade, weil du spielst natürlich auch als Spieler neben den anderen Dingen natürlich dir Geld und so weiter. Auch dafür, dass du am Ende dann dich feiern lassen kannst von deinen Fans. Ich glaube aber, der Verein ist von klugen Köpfen geführt, die auch verstehen werden, es gibt in diesen Zeiten einfach Größeres und Wichtigeres als eine Fußballmeisterschaft zu feiern, was sie trotzdem gebührend tun werden. Und eins ist ja klar, diese Meisterschaft, so wie sie jetzt hier ist, die wird so einzigartig bleiben, im jetzt auf jeden Fall doppelten Sinne, eben weil Liverpool erstmals Premier League und zum Zweiten eben trotz der Pandemie und eben in diesem einzigartigen Setting, so dass ich denke, dass wir das ist für einige Leute, die halt dann irgendwie für sich denken, ich will aber unbedingt mitfeiern, aber es geht nicht um Einzelne aktuell. Das ist einfach, das können wir nur immer wieder wiederholen. Daher denke ich aber auch, dass Liverpool das, und Jürgen Klopp hat sich auch entsprechend reflektiert schon geäußert, die wissen das schon alles richtig zu nehmen und ist auch gut so. Und dann gibt es einen Kampf um wir machen jetzt im weitesten Sinne mal europäischen Plätze und ich glaube von 2 bis 9 ist vieles möglich. In der Champions League, glaube ich, müssen wir uns nicht mehr über allzu viel unterhalten. City auf der 2, Leicester auf der 3, Chelsea auf der 4 und aufgrund der aktuellen Manchester City Sperre, je nachdem, ob es Bestand haben wird, das erfahren wir noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, sondern erst danach, würde United im Moment als 5. nachrücken in die Champions League Plätze. Dahinter kommen auf der 6 Wolverhampton, auf der 7 Sheffield, auf der 8 Tottenham, auf der 9 Arsenal und ich glaube, bei 40 Punkten können wir es dann dabei bewenden lassen. Rein theoretisch Arsenal mit 5 Punkten Abstand auf diesen besagten 5. Platz auch noch mit Chancen auf die Champions League. Grundsätzlich vielleicht mal vorneweg, das gilt ja dann für alle anderen Bereiche. Glaubst du, dass diese Pandemie den großen oder den kleinen Teams eher schadet oder hilft?
Ja, das kommt natürlich immer darauf an. Also ich glaube, wenn man sich zum Beispiel, ich habe gestern die Frage gestellt bekommen, ich glaube bei Sheffield oder Wolverhampton, das sind 2 Mannschaften, wenn man sich die mal ansieht, die haben eigentlich fast immer mit der gleichen 11 gespielt. Wenn du dann natürlich jetzt sagst, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wo die gerade auf einem Fitness-Level waren oder auf einem frischen Level waren, als die Saison dann unterbrochen worden ist. Die waren wahrscheinlich ziemlich am Anschlag. Wenn du dann, und dann natürlich auch mit diesem harten Winter. Und wenn du jetzt siehst, dass die eine Pause hatten, dann kannst du natürlich sagen, ja, die werden mit Sicherheit frischer rauskommen. Jetzt kannst du natürlich aber auf der anderen Seite auch sagen, ja gut, das wird natürlich Arsenal auch. Die haben zum Beispiel mit Mikel Arteta einen neuen Trainer, der wird viel implementiert haben, was zuvor nicht funktioniert hat. Der hat einfach mehr Zeit gehabt, mit dem Kader zu arbeiten, auch wenn er natürlich krank war. Aber ja, natürlich, war jetzt auch nicht so lange. Also insofern, ich glaube, das muss man immer von Fall zu Fall dann abwägen. Ich glaube zum Beispiel Wolverhampton würde es mit Sicherheit geholfen haben. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie die trainiert haben. Kann ja sein, dass einfach da viel versäumt worden ist in der Fitness. Aber was man in der Bundesliga so sieht, ich glaube, dass die Kräfteverhältnisse haben sich jetzt nicht großartig verändert. Da ist kaum ein Team drin. Oder gibt es ein Team, das wirklich abfällt?
Ja, doch, die gibt es schon. Also ich würde, wenn ich das einmal kurz ergänzen darf, theoretisch hast du natürlich recht, Sheffield, Wolverhampton, kleine Kader, kleine Rotation, viel gespielt, entsprechend sicherlich ein Müdigkeitslevel, das hoch war. Aber die beiden Teams leben halt auch mehr als alle anderen von gewissen Automatismen. Und wenn es halt kein Mannschaftstraining gab so lange Zeit, dann kranken, glaube ich, gerade diese Automatismen. Und ich glaube, dass da qualitativ schwächer besetzte Teams krasse Nachteile haben im Vergleich zu individual starken Teams, weil die, glaube ich, gehen recht schnell hin und können recht schnell punkten. Damit ist eben gemeint sowas wie City, vielleicht sogar auch jetzt gerade United, also die Unordnung, die da drin haben und diese mehreren stilistischen Absichten, die da drin stecken, vielleicht hilft das gerade jetzt trotzdem zu überpowern, weil du halt einfach bessere Einzelspieler hast jetzt im Vergleich.
Ja, also was ich ja eben, meine Argumentation ging auch, also ich habe ja absolut, meine ging eher dahin zum Beispiel zu sagen, dass du wahrscheinlich auch als Sheffield, die ja einen Lauf hatten, den gewissen, dass der wahrscheinlich jetzt unterbrochen ist. Und du bist jetzt nicht mehr eben das Team, das heiß war bis zum Schluss, sondern du bist jetzt einfach ein Team, ja, wie jedes andere auch. Und es ist also quasi gefühlt ja eine neue Saison irgendwo zum gewissen Zeitpunkt. Und deswegen kannst du absolut recht haben. Ich glaube, dass das Momentum eben auch ein Faktor ist. Gibt es Teams, die sagen können, jetzt kommt unser Momentum, wie du eben gerade gesagt hast, United, die vielleicht jetzt sagen, wir nutzen das jetzt gerade aus. Arsenal, die vielleicht sagen, unter Arteta haben wir jetzt nochmal und dieses nicht untriviale Passspiel, das er da aufziehen möchte, wenn man sich das ansieht und wir sagen, ja, wir haben jetzt daraus gelernt, wir verstehen es jetzt besser, wir wissen mehr, was er vorhat, die Idee verstehen wir mehr. Dann kann es schon sein, dass zum Beispiel Arsenal jetzt einer der Gewinner ist, die nächsten drei Spiele mal gewinnt, zum Beispiel.
Auch da Einzelspieler.
Genau, und dann bist du schnell wieder da, wo du hingehörst. Oder wo man sich denkt, dass man hingehört. Und dann gibt es vielleicht Sheffield, die sagen, ja, okay, wir sind eigentlich über das gute Gefühl gekommen. Das ist natürlich jetzt eigentlich nicht mehr so da. Der Grip ist nicht mehr so da. Wir müssen uns da wieder reinfighten. Dann verlieren die vielleicht einmal doof und denken, oh Mann, jetzt sind wir unterbrochen worden. Und dann kann das auch schnell in eine andere Richtung gehen. Das kommt natürlich immer darauf an, wie du natürlich auch, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Physis bei allen gleich ist, wenn Chris Wilder ist, was ich nicht glaube, es versäumt haben sollte, mit denen irgendwie in den Wald zu gehen und zu laufen, dann kann es natürlich schon sein, dass da ein Team abstürzt. Kann sein, theoretisch, ja. Aber jetzt glaube ich jetzt einfach mal nicht. Und dann kommt es natürlich, wie du eben sagst, ja, auf die Einzelspieler an. Ich glaube, dass Liverpool jetzt kein großes Problem hat, selbst wenn, das ist zu weit weg, da können wir drüber diskutieren, das wird weg sein. Und City zum Beispiel hatte viele Verletzte, vielleicht ist da der ein oder andere zurück wieder, das kann denen helfen, natürlich, da sich oben zu festigen. Bei Chelsea auch, Kanté, der jetzt langsam dann wieder irgendwann mal kommen wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dem einen oder anderen Team schon helfen kann. Aber ja, auch da wieder, das ist natürlich von Fall zu Fall eben zu sehen. Ich glaube, dass Wolverhampton zum Beispiel schon, denen wird es mit Sicherheit gut getan haben, wenn man die Nutzungsraten der Spieler sich mal genauer ansieht.
Ja, das glaube ich auch. Also das wird schon ganz interessant. Ich würde gerne noch immer drauf hinaus, gibt es eine Geschichte, eine Storyline, die du dir ganz genau anguckst, jetzt beim Feld von 2 bis 9, also ein Team, von dem du sagst, da auf diese exakte Sache gucke ich. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehen will, ich weiß es nicht im Moment, ich glaube, das ist auch ein recht gut gehütetes Geheimnis, bis es dann losgeht und bis er vor die Kameras muss, wie viel Mannschaftstraining gab es tatsächlich und wie hat das Mikel Arteta für sich nutzen können, weil ich schon gesehen habe, und das haben wir ja auch mehrfach besprochen, die Ansätze waren da, an der Umsetzung hat es noch gehapert. Jetzt konntest du ja 11 gegen 0 oder 10 gegen 0 oder weiß ich nicht, trainieren und hast ja eventuell gewisse Laufwege, Passwege einstudieren können, Zirkulationen hochhalten können. Also ich bin auf Arsenal die sind jetzt am Ende des Feldes am meisten gespannt. Tottenham haben wir vielleicht noch ausgespart. Ja. Die, ich glaube, Mourinho wollte eigentlich nur einen Sommer, der so lang wie möglich ist, ja. Erstens transferieren zu können, zweitens endlich arbeiten zu können, genau. Mit transferierten Kadern hat er nicht. Ja. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Stimmung nicht so geil ist. Also es wäre ja auch eine schöne Storyline quasi, wie geht Mourinho mit allem um. Aber Arsenal, da bin ich am gespanntesten drauf.
Absolut, ja. Natürlich ist es sehr spannend. Ich muss aber ehrlich sagen, weil ich auch natürlich die viel kommentiert habe in der Saison, ich bin auf Leicester genauso gespannt. Das ist eigentlich genau dasselbe. Die waren sehr, 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 sehr stark zwischenzeitlich. Haben, glaube ich, weiß nicht, wie viele Spiele am Stück gewonnen mal eine Zeit lang. Und hatten am Schluss echt so einen richtigen Lagerkoller. Man hat irgendwie so gemerkt, okay, das ist eigentlich immer die gleiche Elf, die spielen muss. Irgendwie fällt keiner mehr was ein. Irgendwie kommt keiner mehr an seinen Zenit dran. Und jetzt zu sehen, haben sich die gesagt, jetzt erst recht, wir packen das nochmal. Wir hatten jetzt eine Pause, das haben wir genutzt und sind jetzt nochmal richtig heiß und sind nochmal richtig frisch. Oder sagen die, oder sieht man eben wirklich, dass die Mannschaft einfach da oben vielleicht doch nicht reingehört. Da bin ich wirklich drauf gespannt. Das ist dasselbe Konstrukt wie bei Arsenal. Vielleicht aber sogar noch ein bisschen pointierter, weil man eben sagen kann, das Team hat ja eigentlich schon richtig gezeigt, was es könnte und war eins der besten Teams der Liga. Und dass sie da oben stehen, ist eigentlich noch ein Punktrelikt der Hinrunde, wenn man ehrlich ist. Weil wenn man sich das anschaut, was an Weihnachten rum passiert ist, da war ja wirklich, also da war, man hat wirklich gemerkt, dass einfach keiner mehr irgendwie also die sind quasi wirklich schon ja mit dem Reservetank gefahren und ich glaube, dass das denen schon geholfen haben könnte und da bin ich richtig auch gespannt drauf, ob die diesen dritten Platz eben festigen können, was ich finde, dass sie verdient hätten aufgrund dieser Saison, die sie gespielt haben. Und das ist schon so ein kleines Fußballmärchen. Das würde ich mir schon wünschen, dass die das irgendwie hinbekommen. Da schaue ich wirklich sehr drauf.
Der nächste Teil der Tabelle ist, glaube ich, relativ schnell zu erklären. Von 10 bis 14, Burnley, Crystal Palace, Everton, Newcastle und Southampton. Bei denen wird nichts mehr passieren. Das wird sich aber durchmischen, sicherlich noch. Das ist jetzt ganz interessant, weil ich schon glaube, dass das auch eine Phase ist von Trainern, die es einfach besser schaffen, einen Kader zu befeuern. Weswegen ich irgendwie davon ausgehen würde, dass Southampton jetzt mit der Sicherheit, die sie haben, irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen was macht. Da ist, also das kann man tatsächlich relativ schnell abhandeln. Ich glaube, also die Storyline sozusagen in Anführungszeichen, mal sehen, wie nervös Steve Bruce wird, wohl wissend, dass er quasi ja jetzt vorspielen muss, weil da ein ganz großer Bruch passieren wird, der Newcastle in vorher und nachher unterteilen wird. Und vielleicht kann man auch noch irgendwie so weit gehen und sagen, Ancelotti und Everton, wie geht's da weiter? Aber im Grunde genommen ist das der langweiligste Teil der Tabelle, glaube ich, weil
ja,
da wird sich's nur noch mischen, aber nicht mehr.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass zum Beispiel Burnley da oben steht. Also das ist auch, finde ich, glaube ich, haben fast die Punktzahl jetzt schon geholt oder fast schon die Punktzahl um die Zeit rum, als sie ihre beste Saison gespielt haben und damals fast nach Europa gekommen wären. Hatte dann in der Qualifikation nicht geschafft. Also das ist schon beeindruckend. Ja, klar.
Und der Abstiegskampf geht los ab der 15. Es sind also mit drin Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa und Norwich. Vielleicht klären wir das direkt mal zu Beginn. Traust du denen noch die ganz große Aufholjagd zu?
Norwich?
Ja.
Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, diese Mannschaft ist einfach nicht für die Premier League gemacht. Die sind mir persönlich nicht physisch genug. Ich finde sehr, sehr sympathisch, dass sie es mit wenig Geld versuchen oder versuchen müssen, ja, dass sie es dahin geschafft haben, ehrlich gesagt, mit deutschen C-Prominenten. Und dass sie auch versuchen, in der Premier League Fußball zu spielen. Und das ist ja die Frage, die du an die Premier League gestellt hast, dass du ihnen sagst, hey, Premier League, wir würden ganz gern sehen, wir haben kein Geld, wir haben ein paar Fußballer, B-Promis, C-Promis, wir haben versucht, einen fußballerischen Ansatz da reinzubringen, lasst ihr uns damit durchkommen oder nicht? Die Premier League hat ganz klar geantwortet, nein. Und damit ist es am Ende halt so, dass du wieder absteigen musst, wahrscheinlich. Ist sehr schade, weil es ein sehr sympathisches Konstrukt ist. Ich mag Daniel Farke, ich mag seine Idee. Ich mag auch den einen oder anderen Spieler sehr, sehr gerne und wünsche mir, dass der in der Premier League bleibt. Aber so wie es zusammengestellt ist, ist es halt einfach, ja, reicht es nicht. Trotzdem, das ist ja nie so, dass die irgendwie komplett raus sind. Die verlieren ja nicht 17-0 oder so, sondern die spielen immer mit. Und das finde ich halt eben das Sympathische, dass die nicht sagen, wir mauern, wir haben keinen Bock, wir wollen nicht, sondern dass die eben sagen, wir versuchen mitzuspielen, versuchen meistens dann hopp oder top, eben 3 Punkte oder 0 Punkte. Und dann ist halt meistens, ist halt dann immer, findet sich ein Gegner, der besser ist. Das ist einfach sehr schade.
Ja, ich hoffe irgendwie einfach nur, dass sie den Weg, so wie er ist, beibehalten und einfach nur quasi ein breiteres Fundament dann in der zweiten Liga mit dem Geld, das es ja gibt, als Reparation.
Wenn man sich mal überlegt, ich glaube, die Besitzer haben so viel Geld, wie der Timo Werner Transfer kostet. Was willst du denn dann machen im Konzert der Premier League Großen?
Klar.
Es ist ja einfach unmöglich.
Nee, es ist einfach, also trotzdem haben sie sich ja jetzt durch diese Premier League Saison und dann die anschließenden Zahlungen finanziell breiter aufstellen können und ich würde mir wünschen, dass sie einfach den beibehaltenen Weg.
Ist doch gut, also ja. Du kriegst für Max Aarons mit Sicherheit 20 Millionen, bin ich mir fast sicher. Du kriegst für Ben Godfrey mit Sicherheit irgendjemanden, der 20 Millionen gibt. Ein Buendia kriegst du mit Sicherheit für 20 oder 15 oder sowas los. Also da wird sich der ein oder andere, Todd Cantwell ist mit Sicherheit auch jemand, den irgendjemand sieht. Also ich glaube, dass das eben der Grund ist. Jamal Lewis, auch noch vielleicht jemand. Du hast da sehr, sehr viele junge Spieler reingebracht, die dir jetzt ein Fundament geben, nämlich genau das, was wir eben gesagt haben, was wir bei Southampton letzte Woche gesagt haben, dass das nicht mehr funktioniert hat, junge Spieler zu verkaufen mit viel Gewinn. Das werden die tun, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann können die in der zweiten Liga, in der Championship nächstes Jahr mit einem Transferbudget von keine Ahnung was arbeiten, holen dann die nächste Runde, steigen vielleicht wieder auf oder spielen da mit. Also ich glaube, finanziell ist es für den Verein mit Sicherheit ein ganz gutes Unternehmen gewesen, auch wenn man wieder absteigt. Und wie gesagt, nochmal aller Ehren wert, wie sie es versucht haben, dass sie es versucht haben.
4 Punkte zwischen dem 15. Brighton und dem 19. Aston Villa, auch wenn die ein Spiel weniger noch haben. Wen erwischt's?
Also ich habe mich gestern festgelegt, ich sage Aston Villa erwischt, bin ich mir fast sicher. Mir fehlt dort einfach der Knipser. Wesley ist ja auch verletzt gewesen lange Zeit. Und der war, also der beste Torschütze ist Jack Grealish.
Trotzdem nicht packen, glaube ich.
Ja, also ich glaube auch nicht. Jack Grealish ist der beste Torschütze, ich glaube mit 7 Treffern oder so. Der war auch lange verletzt, aber es ist mir zu einfach. Ich habe Aston Villa jetzt auch oft kommentiert zuletzt, wenn du Jack Grealish rausnimmst, der hat irgendwie eine Nutzungsrate, ich glaube 60-70% der Angriffe gehen über ihn oder so. Wenn du den rausnimmst, ja, dann weißt du ganz genau, dass Aston Villa einfach nichts mehr zu entgegnen hat. Das ist einfach so. Er hat, glaube ich, auch die meisten Meter mit Ball geführt in der Premier League. Wenn du weißt, dass du den zustellen musst, wenn du weißt, dass du ihn einfach nur laufen lassen sollst, du isolierst ihn irgendwo, lässt ihn irgendwo quer übers Feld laufen, stellst ihn damit drei zu, dann ist der Ball weg. Ist mir zu einfach. Da fehlt mir einfach vorne drin die Qualität. So nett die Namen Trezeguet und El Ghazi und so irgendwann mal irgendwo im FIFA-Kosmos geklungen haben, das ist einfach nicht überdurchschnittlich in der Premier League.
Das ist nett formuliert. Und ist der nächste Beweis dafür, dass es, glaube ich, auch nicht besonders sinnvoll ist, sich überambitioniert auf dem Reißbrett ein Team zusammenstellen zu wollen, sondern dass eben die besagten Automatismen gerade für kleine Mannschaften wichtig sind und du hast irgendwie einfach zu viel Zeit ins Land gehen lassen, bis du gepunktet hast. Jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, okay, da ist vielleicht im Vergleich zu ein, zwei Mannschaften auch mehr individuelle Qualität da, aber die passt so nicht zusammen,
so dass ich nicht. McGinn verletzt, ich weiß nicht, ob der zurückkommt, vielleicht
schafft es der nochmal. Ich glaube schon, dass der dabei sein
müsste, sein, weil die der Verletzung gibt nochmal einen Boost, das ist jemand, der nochmal so Box to Box mal was gehen kann. Das ist jemand, glaube ich, der, wenn der zurückkommen könnte, wäre es nochmal hilfreich, aber ich weiß nicht, wer die Tore schießen soll, außer Jack Grealish. Und wenn, wie gesagt, ich habe gerade erklärt, warum, wenn du den zustellst, das ist so einfach, also wirklich, also, du klebst einen Aufkleber drüber und der Postbote kann es nicht mehr lesen.
Beim dritten Absteiger muss ich ehrlich gesagt nach dem Ausschlussprinzip gehen. Bei Brighton, die sind erstens schwierig zu schlagen gewesen und da hat zu viel gepasst und zu viel mich überzeugt in den ersten Saisonmonaten. Ja, und die sind halt zu weit weg, auch so, dass ich irgendwie denke, nee, die werden es irgendwie knapp schaffen, werden vielleicht auch im Sommer auch nochmal über einiges nachdenken und ich glaube, die werden es schaffen. Und jetzt wird es dann ein bisschen schwieriger. West Ham ist einerseits total verängstigend, was die gespielt haben. Also dermaßen planlos, einfältig und lustlos, dass man an sich zu der Überzeugung kommen müsste, die gehen runter, weil sie hätten es irgendwie auch mit der Art und Weise verdient. Nur, da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Ich glaube, die sind einfach individuell zu gut besetzt, als dass das passieren wird.
Ja, vor allem, ich wusste das nämlich noch, die haben echt ein richtig hartes Programm noch. Wolverhampton, Tottenham, Chelsea. Überleg dir das mal, sind die ersten drei Spiele, die du hast. Wolverhampton, Tottenham, Chelsea. Dann hast du am Schluss noch Manchester United zum Beispiel. Also,
ja, und direkte Konkurrenz aber auch.
Direkte Konkurrenz auch, ja, genau. Du hast Newcastle, Burnley, Norwich, Aston Villa. Also, das ist aber, stell dir mal einfach vor, du holst aus den ersten drei Spielen keinen Punkt. Und die anderen holen irgendwie mal den einen oder anderen. Dann ist es schon nicht ohne. Also, ich glaube, das wird echt sehr knapp. Schauen wir mal Watford auch nochmal an.
Ich gehe einfach davon aus, also bei Watford ist es so, gehen wir weiter nach dem Ausschlussprinzip. Weil ich glaube dann, also nach meiner Argumentation wird sich dann entscheiden zwischen Watford und Bournemouth. Und das Ding ist bei Bournemouth einfach, dass ich denke, die haben einen unaufgeregten Standort und die haben irgendwie Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren damit, dass sie ihr Ding durchziehen. Eddie Howe wird das irgendwie aus meiner Sicht managen. Deswegen denke ich, Bournemouth kommt gerade so davon. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, ob die nicht im Sommer einfach irgendwie ein Soft Reset machen und Howe sagt, gut, dann war's das. Das ist für mich denkbar. Und bei Watford ist es einfach so, bis auf die eine Phase der Organisation unter Nigel Pearson, dieses am Anfang Trotzen, habe ich nicht viel gesehen.
Genau. Ja. Und genau. Er sagte am Anfang, als ich kam, war die Defensive schwach und die Offensive total planlos. Das Lustige ist, dass ich glaube, am Anfang war die Offensive gut und die Defensive schwach unter Javi Gracia und der Kike Sanchez Flores ging es in der Defensive einigermaßen, aber der Sturm hat nicht mehr funktioniert. Er hat beides hinbekommen, die ersten paar Spiele, und dann muss man sagen, ist es beides so ein bisschen verweichlicht und jetzt ist mit Gerard Deulofeu auch Kreuzbandriss, fehlt einfach der kreativste Spieler, den sie haben da vorne drin, Troy Deeney, der sagt, er will momentan nicht spielen, da haben wir erklärt, warum. Ich glaube, dass das für die einfach eng wird. Also ich hab auch gesagt, Watford, Aston Villa werden mit Norwich runtergehen, das war so meine Prognose. Ich bin mir aber noch nicht sicher, also das ist meine Meinung Stand jetzt. Wir wissen nicht wann, wo, wie, ein paar Spiele sind ja noch zu gehen, aber so glaube ich jetzt einfach mal, dass es Sinn macht.
Ich habe auch von Beginn an, ehrlich gesagt, Watford mit dabei gehabt im Abstiegsrennen, auch wenn sie vergangene Saison überzeugt haben. Das ist einfach irgendwie der Lauf der Dinge in dem Verein, dass die einfach nicht klarkommen. Und deswegen denke ich, also das ist jetzt die große Frage, ob sich da vielleicht ein Geist entwickelt hat rund um Cioidini, der wirklich jetzt positiv aufgefallen ist in dieser Corona-Zeit als wirklicher Wortführer, als einer, der wirklich stabil war und ist. Kann schon sein, dass sich da wirklich so ein jetzt erst recht Geist entwickelt hat, den sicherlich Nigel Pearson auch zu befeuern versteht. Ich glaube, so viel hat er schon gezeigt. Und da ist eben genau dies, also Bournemouth würde ich trotzdem davon ausgehen, dass sie es schaffen. Aber genau diese Geschichte, die du eben gesagt hast, auch, das ist die Storyline in dem Feld, die ich mir anschaue. Also einen Totalzusammenbruch West Hams kann ich mir sehr gut vorstellen irgendwie. Also den halte ich für absolut möglich, dass wir vielleicht am Ende noch einen Sieg von West Ham sehen und die dann sogar aus 19. runtergehen. Ich halte das für möglich, weil die sind irgendwie, die irgendwie habe ich auch das Gefühl, die haben es auch immer noch nicht verstanden. Und alles hatte seine Zeit und David Moyes Zeit ist irgendwie auch vorbei. Also ich glaube, das haben wir jetzt gesehen.
Ja, ich glaube auch. Also das glaube ich auch. Irgendwie. Also so eine Restangst bei Bournemouth habe ich schon auch, weil die natürlich auch so ein bisschen spielerisch versuchen und es auch zuletzt überhaupt nicht gezündet hat, wenn das weiter so bleibt, dass die immer, dass die untertourig fahren, so wie sie es momentan getan haben, dann kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie auch noch passiert, dass einfach ein paar Teams einfach am Ende dann ein Pünktchen mehr haben es dann irgendwie mit Glück, weil die einfach mal einen besseren Tag haben und dann mal einen Dreier holen, das Bournemouth nicht schafft. Kann ich mir irgendwie irgendwo schon vorstellen. Also die sind noch nicht ganz raus. Da würde ich nicht
drauf gehen. Ich glaube, dass die mit den Umschaltmomenten und mit diesem unangenehm sein, wenn schneller, die, giftiger reinkommen können und eher irgendwie Stiche setzen können. Als.
Aber den Grip müssen sie wieder finden. Weil also was Ryan Fraser zuletzt getan hat oder auch Callum Wilson, das war halt einfach nicht mehr das Bournemouth, das wir letztes Jahr kannten. Ja. Und das muss wieder gefunden werden. Deswegen sage ich ja, wenn die eben nicht zünden, dann ist es ein Durchschnittsteam, ja. Die haben ein paar Ausnahmefußballer, die zuletzt aber nicht gezündet haben. Das muss wieder kommen. Aber wie du eben sagst, also die sind unangenehm, die wissen auch ganz genau, dass sie da unten drin stecken. Die verstehen es im Vergleich zu West Ham nämlich genau.
Ja, haben
die
auch
wissen,
keinen Druck.
Ja, die also wissen ganz genau, was sie da zu tun haben. Und das, glaube ich, ist diese Awareness zu wissen, hey, wir müssen, glaube ich, ist mehr gegeben als bei West Ham, weil die sich halt für höheren Berufen fühlen.
Und der Gedankenstand, der da stattfinden sollte, ist wahrscheinlich, wenn sie absteigen, ja, dann ist es halt mal wieder passiert. Mein Gott, bei West Ham wäre es eine mittlere Katastrophe. Also ich glaube, dann gibt es auch Rebellion im Umfeld, weil man hat eigentlich ja versprochen, in dieser Saison quasi der nächste Top-Standort zu sein in der Premier League und an die Top 6 dran zu kommen. Wenn du dann aber in die Championship runtergehst, bei den Zahlungen und bei den Ausgaben, ist schon, also ich weiß gar nicht, ob ich, das ist ja auch immer so ein schöner Fall, soll man es das einem Verein dann wünschen, weil da hängen ja auch Arbeitsplätze und so weiter dran, aber also das lief einfach schlecht in den letzten Jahren. Das hat sich nochmal schlecht verändert. Ist nicht so geil, was bei West Ham läuft. Aber ich glaube, das wissen, da gibt es ja doch eine Fanschar in Deutschland. Das werden die ziemlich sicher noch kritischer sehen, als wir das tun.
Ja, aber es ist eigentlich schon bezeichnend, dass du sagst, da ist momentan nicht so geil. Wohl wissen, dass die Besitzer ihr Geld in der Erwachsenenunterhaltungsbranche gemacht haben. Dann werden die das doppelt schade finden, dass du das Produkt nicht so geil findest.
Hochinteressante Bürschchen da, diese Bürschchen. Also, das ist soweit der sportliche Stand der Dinge, bevor es dann wieder losgeht in der Premier League. Das wird ja dann mehrheitlich der 30. Spieltag sein. Hier und da müssen noch Spieltag 29 nachgeholt werden, bevor wir dann wirklich alle auf einem Stand sind. Das ist also die Ausgangslage der Tabelle. Es gibt, wie ihr gehört habt, schon noch einige Dinge, auf die man achten kann. Wir wollen einfach mal hoffen, dass die Beteiligten alle gesund bleiben und sind auch schon, dass
ihr
die
auch.
Informationen stimmt, ihr sowieso auch. und dass das Unterfangen Premier League Restart dann wirklich auch so durchgeführt werden kann, wie es durchgeführt wird. Und nicht nur die Premier League startet ja Ende des Monats. Ich habe schon meine Dispositionen bekommen für The Zone, wo ich dann auch im FA Cup unterwegs sein werde. Da gibt es ja dann auch noch was. Wie geht das dann da in den Pokalwettbewerben weiter, die ja wesentlich umfangreicher sind als in Deutschland, noch in England, wenn auch natürlich einer schon fast am Ende ist. Also wie geht man da damit um? Da werden ziemlich sicher die großen Teams einen Vorteil haben. Also da gibt es noch einiges Interessantes in den nächsten Wochen. Es ist ja im Grunde nur 1,5 Monate, glaube ich, bis es dann zu Ende sein soll, wo wir auch gefragt sein werden, dass wir wirklich unsere Augen überall haben, weil es unheimlich schwierig sein wird, also im Grunde ja die Anschlusszeiten komplett verschieden, also du hast ja kein Spiel doppelt besetzt, sondern es wird ja wirklich quasi jeden Tag am Wochenende Fußball gespielt und das alles zu sehen ist, glaube ich, insbesondere für Leute wie uns gar nicht so einfach. Daher müssen wir mal gucken, wie viel wir Gehaltvolles noch erzählen können in den nächsten Wochen und was vor allen Dingen davon stimmt, weil im Grunde haben wir jetzt eines gemacht, nämlich uns eine Grube gegraben, in die wir mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen werden nach diesen Prognosen.
Ist mir völlig egal. Ich habe eine gute Schaufel, ich komme da wieder raus.
So, das also Episode Nummer 26, der Restart der Premier League, den wir jetzt des Öfteren jetzt herbeigesehnt haben, herbeigerufen haben. Jetzt passiert es wirklich. Ab kommender Woche werden wir über Fußball reden in diesem Podcast, der über Fußball geht. Wer hätte das noch gedacht?
Genau so ist es. Also nochmal kurz durchschnaufen und dann alle 10 Spiele, glaube ich, werden im Fernsehen gezeigt, Pascal. Dann einfach wieder genießen und dann hören wir uns nächste Woche. Also bis dann.